vor 2 Wochen haben wir begonnen mit einer Predigtreihe. Römerbrief, keine Angst vom Römerbrief, was Gott uns erzählt. Vielleicht um den Anschluss zu bekommen. Ersten Teil war Aussage zu sagen, ich gebe dir das mal weiter. Bei uns ist eben alles live, das ist das Schöne. Römerbrief beginnt mit diesem einen Satz zu sagen, Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es ist eine Rettungsbotschaft. Das Evangelium, der Inhalt des Jesus. Gott wird Mensch, wir haben es an Weihnachten gefeiert. Gott sagt, ich komme mitten in deine Wirklichkeit hinein. Und ich möchte sie verändern. Jesus stirbt für uns. Gott erweckt ihn Ostern und sagt, ich will euch mitnehmen in ein neues Leben. Und Paulus sagt, diese Nachricht, das ist eine Rettungsbotschaft, die hat Kraft. Sofort und sogleich zu retten. Wenn man sagt, und dem vertraue ich. Das Schwierige ist dabei zu sagen, warum sollte sich jemand retten lassen? Das ist das, wenn ich mit Menschen rede und meistens auch so, dass Leute sagen, genau darum, warum eigentlich? Also natürlich sage ich manchmal, bist du noch zu retten? Das ist eher so was Floskelhaftes, zu sagen, warum sollte sich jemand retten lassen? Also das ist so, das Bild ist 110 Jahre alt, April jährt sich zum 110. Male der Untergang der Titanic. Und das ist genau das Problem beschrieben. Warum sollte sich jemand retten lassen, der sagt, mir geht's gut. Ich brauche das alles mit Gott überhaupt nicht. Und eine Rettungsnachricht hat ja nur Sinn, wenn ich irgendeiner Gefahr ausgesetzt bin oder irgendwo am Ertrinken bin. Auf der Titanic war das so, also noch beim Eisbergrammen, also jeder kennt 3 verschiedene Filme, wo man sagt, genau, das ist das Problem. Haben die fröhlich weitergefahren, uns kann nichts passieren. Genau das ist der Punkt, an dem man sagen muss, dort setzt Paulus nochmal ein und sagt, weißt du, es gibt eine Rettungsbotschaft und dann kommen einige Verse, ich warne schon mal, das ist jetzt nicht das Einfachste, die sind auch ein bisschen destruktiv, weil Paulus erzählt, warum es denn nötig ist, dass jemand gerettet wird. Was ist denn der Hintergrund der Rettung? Und das lesen wir miteinander, Römer 1, 18 bis 32. Und irgendwie bin ich nicht so ganz...
Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, so dass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie. Gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie.
Das ist jetzt auch nicht so das, was man am Sonntagnachmittag hören will, ne? Oh. Ja, es hat Gott bewogen, das in das zu nehmen. Ne? Also vielleicht an der Stelle nochmal so den Anschluss zu sagen, ne? Warum gibt es Bibel? Bis 100 gab es die nicht, 100 unserer Zeitrechnung. Weil Apostelgeschichte, haben die Leute gesagt, ne? Sie hielten sich an der Apostellehre. Als Johannes, der letzte Jünger Jesu, gestorben ist, gab es keine Apostel mehr. Aber ihre Lehre, dann wurden sozusagen ihre Briefe, das, was sie gesagt haben, gesammelt. Und ungefähr 350 ist das dann durch Wirkung Gottes zusammengekommen als das Neue Testament. Als die Lehre der Apostel, das, worauf Kirche, worauf Gemeinde Jesu baut. Und auch dieser Abschnitt, und jetzt muss man ein bisschen überlegen, was erzählt Paulus uns hier? Nochmal, der Fokus ist der, warum ist Rettung nötig? Und dabei muss man sich, glaube ich, um drei Fragen mal drehen. Einmal die Frage, haben wir gerade gelesen, der Zorn Gottes, was ist das? Und auch, was erregt diesen Zorn Gottes? Und eine dritte Frage müsste sein, sag mal, welche Auswirkungen hat es wirklich, Gott los zu sein? Das sind so die drei Fragen. Eine Vorbemerkung dazu, wenn Paulus diese Sätze schreibt, dann schreibt er die nicht, indem er auf Leute hinunterguckt und sagt, ach, wie seid ihr schlecht. Das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, das nicht zu hören, dass Christen, die sagen, das stimmt alles, sagen, das sind irgendwelche arroganten Schnösel, die halten sich für was Besseres. Paulus sagt von sich selber, dass er der größte Sünder ist, das schreibt er seinem Mitarbeiter und Freund Timotheus, dass er der größte Sünder ist. Also alles das, was wir gehört haben, sagt Paulus, das stelle ich noch in den Schatten. Das ist ganz wichtig, dass man das vorher weiß, wenn man das liest. Ansonsten kommt man zu Schlüssen, die sind nicht fair. Paulus sagt, es geht um Rettung, nicht um das Etikett, was man Menschen aufschreiben will, sondern zu sagen, sag mal, weißt du, was für eine Kraft in diesem Evangelium drin steht? Es kann genau aus dieser Lage herausreißen. Es kann neu machen. Der Vorbemerkung steigen wir ein. Zorn Gottes. Was ist Zorn Gottes? Wenn wir von Zorn reden, dann meinen wir, glaube ich, eher so den emotionalen Affekt. Ne? Also da rastet einer emotional aus. Wenn Bibel von Zorn Gottes redet, vom ersten Buch Mose an bis Offenbarung, dann ist es eben nicht der emotionale Ausraster des lieben Gottes. Nur Zorn Gottes hört, dann ist es einfach sein Nein, wie das Nein eines Richters zur Ungerechtigkeit. Ein Richter, und darauf legt ein Rechtsstaat eigentlich Wert, muss unbefangen sein, muss einfach sagen, das ist falsch. Und weil das falsch ist, belegen wir das mit Strafe. In einem gesunden Justizsystem geht es nicht um Rache. Sondern geht zu sagen, das ist falsch. Es ist Gottes leidenschaftliches Nein, sein Widerstand und die Missbilligung des Bösen. Vielleicht, um das noch ein bisschen besser zu verstehen, dieses Bild. Jetzt ist Kopfkino, okay. Aber genau das brauchen wir jetzt, um zu verstehen, was Zorn Gottes meint. Wenn jemand sich erbricht, ist das in aller Regel ja nicht etwas, wo er sagt, ne, da habe ich jetzt Freude und das mache ich jetzt, das ist ja dann krank, sondern Erbrechen ist eine ganz natürliche Reaktion eures Körpers, wenn etwas Falsches in ihn hineinkommt, etwas Schlechtes. Ja, Markus ist Arzt, der könnte das viel besser noch erklären, warum das so ist. Ne? Also wenn irgendwas so ist, dann hebt es dich, damit es wieder rauskommt. Und genau das beschreibt die Bibel mit Zorn Gottes. Das sagt Gott sogar mal seiner Gemeinde. In Offenbarung, in einem Sendschreiben, an einem Schreiben an seine Gemeinde, an die Siebte, sagt er, und weil du nicht entschieden bist für mich, deswegen will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Da muss man sagen, ne? Gott sagt zu seiner Gemeinde, jedenfalls zu einer, ich finde dich zum Kotzen. Aber genau das ist Zorn Gottes. Der Grund des Zornes Gottes ist abgelehnte Liebe. Gott schafft Menschen ihm zum Bild als Gegenüber, zu sagen, ich wäre gern mit dir zusammen, ich erkläre dir mein Ja zu dir. Und ein Mensch dreht sich um und sagt, will ich aber nicht. Und die Reaktion darauf, dieses Verletztsein, die drei Bilder zusammen, da bekommen wir so ein bisschen einen Eindruck davon, was Zorn Gottes meint. Und dann sagt Paulus etwas ganz Interessantes. Dieser Zorn Gottes, diese Reaktion gegen das Böse, wird im Evangelium offenbart. Also das Evangelium, Jesus gestorben für Menschen aus Liebe, trifft auf das Herz, auf das Zentrum eines Menschen. Und in diesen Treffen merkt einer, ich bin gemeint. Das an dem Kreuz hat was mit mir zu tun. Das legt es offen, was in meinem Leben schief läuft. Paulus sagt, genau das offenbart es. Es wird gezeigt, mehr nicht. Es zeigt sich. Und was erregt diesen Zorn Gottes? Sondern die große Verwechslung. Das finde ich an dem Bibeltext, den wir miteinander lesen, dass das Starke, dass Paulus jetzt gar nicht zuerst all die schlimmen Dinge, das ist nur sozusagen Illustration dessen. Er sagt, es erregt die große Verwechslung. Nämlich Vers 23, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Ein Abbild von Vögeln, vierfüßigen Tieren. Also ungefähr das. Machen wir nicht, sagen wir es, alles nicht so mein Problem. Ne? Das ist irgendwo in irgendwelchen primitiven Kulten oder wie man das nennen will, ist drin. Ne, Moment. Dort, wo ich mir mein Bild vom lieben Gott schaffe, wo ich Gott sozusagen nach meinen Wünschen und Bedürfnissen und Vorstellungen modelliere, mache ich nichts anderes. Ich verwechsel das, was Gott von sich zeigt, mit dem, was ich mir wünsche. Paulus sagt, es gibt auch noch dieses andere zu sagen, denn sie vertauschen die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehren das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer. Diese große Verwechslung, kann es auf einen Satz zusammenfassen, zu sagen, Menschen sind dafür geschaffen, Gott anzubeten und die Dinge zu gebrauchen. Das ist, kann man aus 1. Mose 1 gut herausnehmen. Was jetzt passiert permanent ist, dass Menschen versuchen, Dinge anzubeten und Gott zu gebrauchen. Und diese Verwechslung der Realität, der Wahrheit, das bringt die ganzen Probleme mit sich. Eine Maschine, die sozusagen jenseits der Bedienungsanleitung läuft. Es macht einmal Knack und dann geht nichts mehr. Das ist der Hintergrund. Paulus sagt nochmal, ich will nochmal erklären, warum das Evangelium nötig ist. Weil es ist etwas falsch. Also das ist das Problem der Wahrheit und der Wirklichkeit Realität. Also wenn Paulus von Wahrheit schreibt, dann meint er jetzt nicht irgendwas, was richtig und falsch ist, sondern die Realität, die Wirklichkeit. Gottes Wirklichkeit ist, dass er sagt, ich bin da. Gott gibt es. Und diese Wirklichkeit heißt, dass er sagt, und so kannst du dein Leben gestalten. So ist es wirklich gut. Wir können es an den Geboten ablesen, an manchen Dingen, die in der Bibel drinstehen, wie Gott das Leben ordnet. Und wo Leute sagen, das ist schon toll, ne? Also Bergpredigt, wo Leute sagen, wenn so diese Welt wäre, das wäre schön, aber sie ist ja nicht so. Und woran liegt es? Weil Menschen sagen, ich will meine eigene Wirklichkeit, ich will meine eigene Wahrheit. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist das Prinzip. Was dazu allerdings kommt, ist zu sagen, dort, wo ich mir meine Realität schaffe, dort werden Wahrheit und Realität immer individuell und relativiert. Es kommt zur absoluten Vereinzelung. Dort, wo wir heute sagen, das muss jeder für sich wissen, ist Gemeinsinn nicht mehr möglich. Das ist eines der Probleme, die wir heute feststellen. Jeder weiß für sich und damit stehen alle Interessen immer konträr zueinander. Wo ist der Punkt, wo sich alles trifft? Wir gehen heute davon aus, das sind Abstimmungen, das sind Umfragen. Die Bibel geht davon aus, zu sagen, nee, das ist Gottes Wirklichkeit, wenn ich mich dort wiederfinde, in dem, was Gott vorgesehen hat. Das ist die Wirklichkeit. Und dort, wo ich die Wirklichkeit ablehne, wird mein Leben schiefgehen. Es passiert etwas, dass Paulus sagt, eigentlich, wenn Menschen in diese Welt hineinschauen, könnten sie auf die Idee kommen, es gibt einen Schöpfer. Im nächsten Kapitel, im zweiten, sagt Paulus, noch eine Möglichkeit, wie denn Gott erkennbar ist. Das eine erkennbar ist, zu gucken, guck doch mal in diese Welt hinein. Ja, mich begeistert vor allen Dingen das hier. Ja, das Auge einer Fliege. Also meistens kriegen wir es gar nicht mit, weil die Fliegenklatsche schneller ist. Ne? Aber das ist ein Meisterwerk. Das hat sich jemand ausgedacht. Oder Naturphänomene. Das hat sich jemand ausgedacht. Das hat jemand gemacht. Paulus sagt, ne, Lutherbibel übersetzt, ist Gott erkennbar, wenn man denn will. Das ist das Problem. Das Problem ist ja nicht zu sagen, ich erkenne Gott oder nicht, sondern die zweite Frage. Ich kenne das von mir selber. Ne, es gibt zwei wichtige Fragen, die sich jeder Mensch im Leben stellen muss. Das ist die erste, gibt es Gott, ja oder nein? Und die zweite Frage, die daraus kommt, ist, wie denkt er über mich? Das ist das Spannende. Denn wenn es Gott gibt, wenn es ein Wesen gibt, das diesen vier deutschen Buchstaben entspricht, dann ist es diese Macht, die sagt, wo lang das Leben läuft. Und weil Menschen ihre eigene Realität erschaffen, so sagt Paulus dann, kommt Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Das ist die Auswirkung der Verwechslung. Dort, wo ich Gott austausche mit anderen Dingen, ja, ich bin geschaffen zu sagen, ich will Gott anbeten mit meinem Leben. Also nicht Lieder singen, sondern ich will Gott ehren. Ich will, dass mein Leben zu ihm passt. Dort, wo ich sage, ich will das nicht, ich will Gott los sein, ich will ihn endlich mal loswerden, dann ist das eine Haltung. Paulus nennt er drei Kennzeichen dafür, sagt, ne, Gott nicht die Ehre erweisen, ihn nicht zu danken und sie erkennen Gott nicht als Gott, als den Gesetzgeber an. Das Problem ist, wenn einer permanent gegen Naturgesetze verstößt, wird er irgendwann sagen, diese Welt stimmt nicht. Also wer sich ständig gegen die Erdanziehungskraft, das Naturgesetz, ist einfach etwas, hat ja keiner gesagt, das ist jetzt so, sondern wir stellen es fest. Und wer sich dagegen sträubt, der wird mit dieser Welt nicht zurande kommen. Also wenn du ständig denkst, nee, das Erdanziehung, das gibt's nicht, wirst du immer falsch hingreifen, wenn was runterfällt. Ja, das ist das Problem, sagt Paulus. Diese Haltung, und aus dieser Haltung der Gottlosigkeit, sagt er, kommt die Ungerechtigkeit, der Zustand, sie treten die Wahrheit mit Füßen. Die Wirklichkeit. Sie ignorieren die Wirklichkeit. Ein anderer Begriff, den die Bibel dafür nennt, ist das böse Wort Sünde. Das hat nochmal gedacht, ich muss euch jetzt nochmal zeigen, Sünde im Griechischen, Hamartheo, ist eigentlich ein Wort aus dem Sport. Ja, altes Griechenland, die haben immer gerne mal so mit Pfeil und Bogen geschossen. Und wenn dann ein Pfeil vorbeigegangen ist, dann haben sie alle gebrüllt, Hamartheo, daneben. Zielverfehlung. Zielverfehlung, habe gedacht, das zeige ich euch mal. Das wäre zu sagen, im Ziel. Das andere, die Zielverfehlung, wo geht die los? Ne? Also ist ja nicht erst, der Maßstab ist nicht hier. Das Problem ist die Richtung. Wo der Pfeil falsch losläuft, ne, dann kann er nur immer weiter am Ziel vorbeigehen. Hier ist es noch nicht zu merken, hier schon. Und da ist er ganz außen. Der Abstand, der ist so unterschiedlich. Je länger, desto krasser werden die Auswirkungen. Das ist in einem persönlichen Leben so, das ist in Gesellschaften dieser Welt so. Paulus sagt, das ist eben diese Ungerechtigkeit, die daher kommt. Weil Leute sagen, ich will anders zielen. Gott nicht als Gott zu ehren, heißt sagen, ich will ihn endlich los sein. Und dieses große Abweichen, hier vorne siehst du es kaum, dieses große Abweichen hat Paulus ein tolles Bild. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen. Also nochmal, die Begierden des Herzens zur Zielstellung hier. Also Gott sagt, mach doch, mach doch. Man könnte das vergleichen mit einem Dammbruch und sagen, okay, das eine, ne, die Begierden des Herzens, das was drin ist, meine Wünsche. Und dort, wo ich sage, nee, ich will nicht das, was ich soll. Und Gott sagt irgendwann, ich lasse dich halt mal machen. Er nimmt diesen Damm weg und dann hat es kein Maß mehr. Das ist das Bild, was Paulus im Römerbrief Kapitel 1 nennt. Also das ist das Problem. Es wird immer mehr. Und nochmal, Paulus stellt sich nicht oben hin und sagt, oh, wie schlimm ist diese Welt, sondern zu zeigen, ich habe was. Ich habe Rettung. Ich habe eine Rettungsbotschaft, Jesus Christus, der genau in diese Situation hineinkommt und sagt, ich will euch retten, weil diese Situation ist die Einsamkeit schlechthin. Verlorenheit meint Einsamkeit. Gott anzukennen, hat Gott sie in ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist. Weil sie nur noch in sich selber sind. Weil sie es für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Narren meint jetzt nicht Karneval. Narren meint schlicht und ergreifend der Sprache der Bibel, das ist dumm. Es ist einfach nur dumm. Falsch gelaufen. Und dann sind wir verloren, weil wir mit uns allein sind. Sie verloren sich in sinnlosen Gedanken. Das ist genau das, dort, wo das Labyrinth der Gedanken nur noch um mich dreht. Und wo ich gar nicht mehr den Blick für andere, geschweige denn für Gott habe. Und das andere Bild, was Paulus dafür verwendet, Herzen, in denen es finster wird. Herzen, also da, wo ein Mensch will, wo es innen aufhört. Ich verstehe die Sätze von Paulus als ein Mitleiden zusammengemacht. So geht es doch nicht, wenn das alles dunkel wird. Wenn es in einem Herzen dunkel wird. Und dann sagt er, und dann kommen diese ganzen Sätze raus, all diese Dinge, die einen wirklich sagen, das ist schlimm. Dort, wo Menschen oder die Menschheit einfach mal von dieser Seite aus charakterisiert wird. Und das ist interessant. Eines nennt Paulus ganz speziell, nochmal mit mehreren Versen. Das macht ja den explosiven Charakter dieses Bibeltexts aus. Ja, wo Paulus sagt, hier merkt man, er kommt genau dort mit Vertauschen und Verwechseln. Er sagt, irgendwas ist falsch gelaufen. Ja, bei diesem Thema Homosexualität kann man zwei Richtungen gibt's, die sagen, die einen sagen, komm, solange Leute sich lieb haben, wenn du Spaß hast, ist doch gut. Muss alles nicht so ernst nehmen. Die anderen stellen sich hin und sagen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und Paulus sagt, nee, Moment. Das ist genauso schlimm wie Gier, wie gefühllos, gewissenlos, Gottesverächter, Betrug, Streit und Mord. Das ist mir schon nochmal wichtig, dass Paulus dieses einordnet, zu sagen, das passiert dort, wo verwechselt und vertauscht wird. An dem wird es sehr offensichtlich. Aber nochmal, Paulus sagt nicht, ich klebe jetzt einmal ein Etikett an, wie schlimm sie sind. Sondern Paulus sagt, das ist der Hintergrund dafür, dass man merkt, wie Menschen sich um sich selber drehen. Und wie sehr dieses Evangelium nötig ist. Weil das musst du jetzt mal hören. Ne? Paulus charakterisiert seine Zeit und damit jede Zeit und sagt, mein Ziel ist zu sagen, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Darum geht es ihm. Nicht um zu sagen, was alles schlimm ist. Aber auch nicht zu sagen, es ist alles nicht so schlimm, kannst du machen, was du willst. Sondern sagt, Leute, das ist der Hintergrund dafür, dass Gott sagt, und diese Menschen liebe ich, sagt Gott. Ich liebe diese Menschen so sehr, dass ich mich für sie hingebe, dass ich an ihrer Stelle sterbe. Dass ich dieses ganze Chaos, was sie angerichtet hat, selber durchleide. Deshalb wird Gott Mensch und sagt, nee, ich mache das nicht von fern. Ich komme mitten hinein unter Menschen und ich nehme die Strafe auf mich. Das ist das Evangelium. Darum geht es, Paulus. Um einfach zu zeigen, Evangelium ist eine Rettungsbotschaft. Und es ist genau das, wenn wir Abendmahl feiern. Dann nahm er den Kelch, das Neue Testament in seinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung durch Sünden. Das ist Inhalt des Abendmahls, zu sagen, danke Gott, dass du mir vergibst. Danke, dass du auf meine Augenhöhe gekommen bist und sagst du, ich will dich retten. Ich will dich dort herausreißen. Ich will, dass du wirklich in der Wirklichkeit Gottes leben kannst. Darum geht es, nicht um Stigmatisieren. Das Spannende ist, nächste Woche, na, so mal, warum auch die ganz Frommen das Evangelium brauchen. Paulus bleibt dort nicht stehen und sagt, ha, guck, wie böse die Welt ist, sondern sagt, und ja, jetzt fühlt sich jetzt besser, sagen, ach, alles geht mich alles nichts an, ich bin ja fromm, ich bin ja Christ. Er sagt, nee, guck mal in den Spiegel rein. Guck mal in den Spiegel rein, du hast es genauso nötig. Aber da denken wir nächste Woche drüber nach, ich bete mit euch. Lieber Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass du in diese Welt hineingekommen bist. In unsere Wirklichkeit und dort deine Wirklichkeit groß machst. Dass du es wieder zeigst, dass es ein Leben gibt, was ganz ist. Dass all das Kaputte wegnimmt, das vergibt und neu macht. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir dir das vertrauen können. Dass du uns nicht verurteilst, sondern rettest. Amen.